Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. So, für diejenigen, die an den Veranstaltungen von der vergangenen Woche anwesend waren, möchte ich meinen herzlichen Dank sagen. Und in diesem März sind wirklich vielleicht zu viele Veranstaltungen, aber trotzdem, wir haben in der nächsten Woche noch Mittwoch einen bewusst als Forum bezeichnet. Das Thema ist zum Begriff des Ortes. Zum Begriff des Ortes in der Philosophie der Kyoto-Schule. Und da kommen drei Referenten zusammen. Mach, Kollegin Mach aus der TU. Ich spreche zum Grundbegriff des Ortes und der Kollege Auinger macht einen Kommentar dazu. So, ich lasse jetzt diese Ankündigung gehen. Ort, das hat auch mit unserem heutigen Stoff Raum und Zeit zu tun. Und ich möchte hier betonen, dass dieser Ortsbegriff in der Philosophie der Kyoto-Schule eine ganz ureigene Einstufung in der Philosophiegeschichte der ganzen Welt hat. Klar gesagt, der Ort hat eine allererste Ausgangsposition in unserer Befindlichkeit, im Jetzt und Hier, unsere Befindlichkeit. Ihre Befindlichkeit im Hier und Jetzt, Raum und Zeit gehören dazu, wobei diese zweier Grundkategorien, Raum und Zeit, in einer untrennbaren Einheit, Zweieinheit, in einem untrennbaren Zusammenhang, wie soll ich sagen, befindlich sind. Raum und Zeit sind nicht trennbar, sondern sie sind mit uns in uns. Wobei unsere oder ihre Leibhaftigkeit, ihre Befindlichkeit, ihr Ich im Jetzt und Hier, in dieser Gegenwart, im Mittelpunkt der ganzen Reflexion steht. Und ich möchte wieder betonen, von da an beginnen ja viele Philosophen der Kyoto-Schule ihre originale Diskurs über ihre originale Anschauung der Welt. Eben, diese Originalität liegt darin, dass dieses Ich, ihr Ich, unsere Leibhaftigkeit, unsere Befindlichkeit und diese Außenwelt, ihre Erscheinung, physikalische Materie und die Dinge, die von uns gesehen werden, nicht in einer Subjekt- und Objekt trennenden Beziehung stehen, Dinge sind mit uns. So, ich sage eher einfach, Dinge sind mit uns, sie sind in unserem Bewusstsein, im Hier und Jetzt, aber nicht nur, sie sind nicht nur in unserem Bewusstsein, im Hier und Jetzt, sondern die Dinge sind auch dazu, dass sie sich, Dinge sich, uns zeigen, die Dinge zeigen sich vor uns. Sie lassen uns sehen, was sie sind, wie sie sind. Dann ist hier ein Kontinuum zwischen unserem Bewusstsein und den seienden Dinge in der Außenwelt. Und bei Nishida, so wir markieren in dem Forum die nishidische Anschauung des Ortes. Bei Nishida ist es so, dass die Ausgangsposition der Philosophie die reale Lebenswelt ist. Reale Lebenswelt. Zwar bei mittleren Nishida ist seine Logik sehr dialektisch konstruiert. Man kann sie sogar kennzeichnen, dass mittlere Nishida sogar eine Parallelität mit der Hegelschen Dialektik vertritt, aber aus einer anderen Ausgangsposition. Buddhismus, Philosophie Ostasiens und jener Subjekt-Objekt-untrennbaren Gemeinsamkeit, gemeinsame Relation, das nicht nur von uns aus einseitig an die Dinge gerichtet sind, sondern Dinge lassen uns sehen, wie sie sind. Dann ist dieser Ort, ihre Befindlichkeit, ihre Leibhaftigkeit, ihr Hier und Jetzt, ihr Bewusstseinszustand sozusagen ein reichhaltiger Topos zum Philosophieren, Reflektieren, Bezweifeln, Bedenken, deduktiv denken und zum Schluss eine unbezweifelbare Wahrheit erreichen können. Ort, das Wort ist sehr kurz, aber ihr Inhalt ist vielfältig. Erstens, Lebenswelt, ihre Befindlichkeit. Zweitens, Topos zum Entfalten und Entwickeln der deduktiven Reflexion, Konstruieren einer Theorie, ein Topos. Und zum Dritten, der Ort als eine reichhaltige Ausgangsdimension zum Entstehen neuer Theorie. So wie Sie sehen, nishidasche Theorie, nishidasche Grundhaltung ist sehr offen, obwohl er einen ganz starken Kern seiner ureigenen Philosophie lebenslänglich gehalten hatte, hat seine philosophische Reflexion sehr offen, einen offenen Zugang oder Zugänge zu den verschiedenen philosophiehistorischen Richtungen und Denkern und zu den wirklich vielfältigen Teilgebieten der Philosophie gehabt. Diese Offenheit, das heißt, dass Nishida eigentlich nie versucht hat, mit seiner ureigenen Eigenständigkeit der Theorie jegliche andere Denker uminterpretieren oder zu überinterpretieren versucht hat. Also, das ist zu uns jedem, für uns jeden gehörende Tendenz. Ja? Ein Mensch, der sich ein bisschen philosophisch gebildet hat, kennt einen bestimmten Philosoph am besten, sagen wir Kant. Wäre ich zum Beispiel ein Kantianer, Kantianerin, dann kommt man öfters dazu, verschiedene andere Denkweise und Denkkonstruktionen im Framework, in einem Rahmen vom kantischen Denken zu interpretieren. Man neigt dazu, auch wenn man sich nicht bewusst ist. Das hat Nishida interessanterweise so ganz objektiv sachlich gesagt, wir sind verfangen vom Subjektivismus. Das ist das manchmal unvermeidlich, dass wir als denkendes Subjekt, Ich-Subjekt, Ich-Individuum, faktisch, seiend, die eigene Reflexionsresultate mit eigener Begründung zum Ausgangspunkt jeglichen Diskurses machen kann. Und das tut man eigentlich schon. Ich habe dieses Prinzip ein bestimmtes Prinzip durchdacht. Ich habe das Prinzip bezweifelt und trotz allem kann ich bestätigen, dass dieses Prinzip A richtig ist. Und wenn dieses Prinzip in einer öffentlichen Runde halbwegs anerkannt wird, dann überzeugt man sich, ah, das ist richtig. Das ist sozusagen eine allererste Ausgangsposition zum Entwickeln allfälliger Reflexionen in der Philosophie. Im Laufe des wiederholten Auftritts, Vorgangs des Denkweise, des Denkens, ist diese Überzeugung quasi ein Dogma. Kann diese Überzeugung quasi ein Dogma werden, obwohl der Mensch gar nicht davon gewollt hat? So diese Konstruktion, dass unser Ich-Subjekt bewusst oder unbewusst, gewusst oder ungewusst, sein Prinzip oder das von ihm aus überzeugte Prinzip immer wieder als Ausgangsposition jeglicher Diskurse bestimmen kann und bestimmt hat und davon aus kommt eine Realität vor, dass diese Ausgangsposition wiederholt, manchmal ganz unausgesprochen vorausgesetzt, indem diese Ausgangsposition quasi als Dogmenlehre, egal ob man sie dies als Dogma bezeichnet oder freies Prinzip der Philosophie bezeichnet, ganz egal, die Tatsache ist leider so, dass unser Ich-Subjekt sich hineinschalten, einschalten in jegliches Denksystem unterschiedlicher Denker und interpretiert mit einem einzigen Prinzip, mit einem einzigen System oder mit einer einzigen Struktur. Und man hält dies als richtig. Das ist von Nietzsche aus eine Art von Subjektivismus. Und da ist der Meinung, ist der Nietzsche der Meinung, Ort ist einerseits ein Seiendes, eine Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Seiendes, seiende Dinge, die materiell feststellbar ist, sichtbar ist, greifbar ist, und als Topos. Braucht man nicht jetzt in Anführungszeichen als solche geben, Topos, wovon aus unsere Diskurse der Philosophie sich so weit entwickeln kann, Topos, und nicht da möchte Topos, ja, für philosophiegeschichtliche Diskussion, Interpretation des einen bestimmten Hauptwerkes des berühmten Philosophen einschränken würde, da kommt zu einer bestimmten Aussage Dutzende, eine Reihe von unterschiedlichen Interpretationen, Meinungen und so weiter. Jeder möchte sich beharren, jeder möchte sich mehr oder minder durchsetzen, mit seiner Richtigkeit der Interpretation, dann ist es so, dass dieser Topos zwar sehr reichhaltig zu sein scheint, mit vielen Meinungen, aber die Prinzipien, ja, die Ausgangspositionen jeglicher Diskussionsteilnehmer sind sozusagen im Großen und Ganzen dieselbe. Im Großen und Ganzen dieselbe. Da ist dieser Ort geschlossen, geschlossen, abgeschlossen oder sich eingrenzen vor dem anderen. So etwas geschieht öfters in der europäischen Philosophiegeschichte. Wenn man zur Runde von Hegelkenner, Hegel-Literaturkenner geht, dann versammeln sich zumeist Hegelkenner, Hegel-Anhänger, Hegelianer und so weiter. Dazu kommen ja die Heideggerianer oder Husserlianer kaum, sehr selten. Da gesprochen werden die Termini von Hegel und Hegel-Interpretation. Und jeder einzelne Terminus, wenn man nachträglich Tonband, den Tonband anhört und Notiz macht, da merkt man, derselbe Terminus bei Heidegger-Kreis ist ganz anders interpretiert, hat eine ganz andere Bedeutung, lässt sich nicht so wie in dem Hegelianer-Kreis interpretieren. Also Nishida selber hat einen solchen, ja, so Auseinandersetzungen, eine solche Auseinandersetzung öfters gehabt. Sie wissen, dass er im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, seine arbeitsreife Periode gehabt hat. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts war Japan sozusagen eine chaotische Wechselperiode. Das Land hat sich geöffnet nach der langen Isolationspolitik im Jahr 1868. So Vorstufe hat es viele gegeben, aber sagen wir, ab 1868 begann Japan seine neue geschichtliche Periode. Kulturelle Kommunikation, Öffnung des Landes und der eigenen Kultur nach der okzidentalen Welt, dann sind Dutzende oder hundertfache Philosophie-Literaturwerke aus okzidentaler Welt, aus Westen hergebracht worden nach Japan. Da musste Nishida nicht nur mit deutschem Idealismus, sondern mit vielen, also Dutzende, mannigfaltige philosophiegeschichtliche Denker der abendländischen Welt. Und darin, mitten darin, hat Nishida versucht, seine eigene Logik, seine eigene Philosophie, sein eigenes System der Philosophie Stück für Stück aufzubauen und zu etablieren. Und ein Endstation, ein Endresultat, das Nishida wirklich am Lebensabend abgeschlossen konnte, das war die Logik des Ortes. Logik des Ortes. Ich markiere, diese Logik hat einerseits eine Ausgangsposition in der realen Lebenswelt. Also dafür ist dieser Ortsbegriff nicht unbedingt spezifisch für Philosophiekenner offen, sondern auch mindestens in einer Einführungsstufe hat dieser Ort mehrere Zugänge zu den Anfängern. Diejenige, für die nishidische Philosophie fremd sein können. Daher werde ich am Forum versuchen, dass dieser Ort, das heißt Basho im Japanischen, Basho ist ein alltägliches Wort. Ja? Also Basho ist einerseits Terminus bei Nishida, aber die Ausgangsposition dieses Terminus ist ein alltägliches Substantiv, eine Alltagssprache, Basho. Was das ist, welche Bedeutung hat dieses Basho, diese Basho, ja, gegenüber dem Topos oder den anderen Philosophen der abendländischen Welt zeigen kann, das werde ich mal versuchen zu skizzieren. Mit einem Wort ist dieses Ort, Basho, dieser Ort, Basho, ein Raumzeit, ein Zeitraum der Kommunikation. Es ist eine offene Raumzeit, ganz offen. Aber nicht bloß Räumlichkeit, Zeitlichkeit, sondern mittendrin müssen Menschen da sein. Menschen, Pflanzen oder animalisches Wesen, anorganisches Wesen. Ort ist nicht unbedingt abgehoben auf einer herkömmlichen Standardinterpretation des deutschen Idealismus. Ort ist mitten in unserer realen Welt. Damit hat man klar, ne, sieht man klar, dass dieser Ort für Phänomenologen auch offene Zugänge aufweisen können. Heidegger hat auch Ort manchmal gesprochen, aber mit ganz anderen Nuancen. So, die gesprochene Thematik bei Nietzsche hat mit Erscheinungen, mit Phänomenen, mit ontischen, phänomenalen Dingen der Lebenswelt immer eine Bezugnahme. Dadurch ist dieser Diskussionsort zur Logik des Ortes sozusagen ein ziemlich weit aufgefächerter Horizont zum offenen Diskussion, dieser offenen Diskutieren, zur offenen Diskussion, sowohl für Kenner des deutschen Idealismus, weil die Konstruktion der Logik von mittleren Nietzsche ziemlich Hegels ähnlich ist. Und in diesem Sinne würde der Kommentator, der Kollege Auinger, seine Sicht, ja, aus seiner Sicht über diesen Begriff des Ortes kommentieren. Und ich würde, also, dann haben wir schon gesagt, dann sagen wir Mach, Iris Mach. Sie beschäftigt sich mit der TU, mit der Fakultät der TU, Raumkonstruktion, Architektur und Raumplanung. Und sie hat einige Jahre Studienaufenthalt in Japan gemacht und hat die dortige Architektur, ihre Grundlegung der Methode und die originale Raumzeitauffassung kennengelernt. Und da wird sie, die Kollegin Mach, viele fotografische Unterlagen mitbringen, mit PowerPoint. Hoffe, dass das gelingt im 2H. Das ist nicht sehr gut geeignet für die Präsentation. Man muss hinten, an die hintere Wand die Bilder projizieren. Aber sie wird Dutzende Bilder, konkrete visuelle Beispiele mitbringen. Das dieser Raum- und Zeittheorie eine solche Offenheit aufweist, also eine Architektur so konstruiert, eine echt japanische Shoin, ein echt japanischer Zimmer, ja, zum Teezeremonie, eine gewisse Konstruktion. Und da sagt man, dass man möglichst wenige Gegenstände in diesem Raum hinstellen darf oder hinstellen kann. Eine Ästhetik, dass dieser Raum mit ihrer offenen Leere dasteht. Raum empfängt unser Anwesensein zur Kommunikation, zur Vollziehung einer Teezeremonie oder eine Vollziehung einer Sitzübung, Sazen, der Raum und offen, Leere, ja, Leere, aber diese Leere ist kein Vakuum, sondern sie muss erfüllt werden. Seine solche Begrifflichkeiten wird sie sprechen mit ihrer fotografischen Unterlage. So, ich hoffe, ja, so, in unserer Zeit geschieht sehr viel an einem Tag in der Stadt Wien, auch in den Instituten, sodass man manchmal Zufallereignisse hat. Kollegen, die normalerweise einige Leute mitbringen können, sind verhindert. Nicht nur ein Kollege, sondern mehrere Kollegen sind am Tag abrupt verhindert. So, dann ist es schade, dass wir, die Referenten, ganz gut vorbereitet sind, und möchten wir diese Runde zur freien, offenen Diskussion für jeden Interessierten offen halten. Dadurch braucht man nicht Scheu zu haben, dass man wenig von japanischer Architektur kennengelernt hat. Das macht nichts. Dass man wenig von der hegelischen Logik studiert hat oder dass man keine Nähe empfinden kann bei hegelischer Logik, das macht nichts. Dass Nishida'sche Logik von der Heidegger'schen Logik ziemlich unterschiedlich sein könne, macht es auch nichts. Ich habe diese Runde als Forum der interdisziplinären Bildung gekennzeichnet. Forum, das heißt Ort der Kommunikation, Ort der Diskussion, freier Austausch. Und wie ich immer gesagt habe, die komparative Denkmethode ist keine besondere, abgehobene Horizont, kein abgehobener Horizont gegenüber jeglichen Denkungsarten, sondern das komparative Denken, das vergleichende Denken darf jedem philosophischen Diskurs zugrunde liegen. Genauso wie analytische Denkmethode, ich sage nicht jetzt eine Sammelbegriff der analytischen Philosophie, sondern analytische Denkmethode darf jedem philosophischen Diskurs zugrunde liegen. Weil bei manchen sehr mächtigen philosophiegeschichtlichen Denker, sagen wir bei Hegel, ist so, dass die Redewendung und seine Darstellungsweise seiner kräftigen Dialektik von seiner ureigenen Sprechart gekennzeichnet ist bei Hegel, dass in einem ganz langen Satz mindestens 2-3 Themen in einem angekoppelt werden, ja, bei Hegel, sodass das beim ersten Lesen manchmal den Eindruck macht, dass dieser Kontext sehr konfus sein kann. Eine solche Kritik werden öfters von Seiten der analytischen Philosophen an hegelischen Literatur geworfen. Das ist nicht falsch. Und da ist ja notwendig, dass man hegelischen Original auch mit der Denkmethode, mit der analytischen Denkmethode präzisieren. Einen Satz genau hinschauen und analysieren, worum es geht. Da gibt es ja 2-3 Satzsubjekte, 2-3 Themensubjekte in einem Satz. Da muss man es kristallisieren, worum es geht. Mit Wirklichkeit, mit dem Handeln oder mit dem Ich. Also da hat man 3 Kategorien unter einem bestimmten Satz zum Determinieren und zum Präzisieren einer bestimmten Aussage eines philosophischen Textes, darf man manchmal wirklich analytisch vorgehen. Und ich sage dazu, komparatives Denken ist zwar nicht mit dem analytischen Denken ganz gleich, aber man kann manchmal so vorgehen. Es muss nicht unbedingt um irgendeine so interkulturell unterschiedlichen Autorenpaar, Heidegger, Nishida, ja, oder Eckhart und Zen, ja, die Rede sein, sondern zu unserem ganz anfänglichen Standort, sagen wir, die gängige Kategorien Anschauung und Begriff. Da kann man so sagen, komparative Denkmethode dient dazu, dass wir diese allgemein geläufigste Kategorienpaar Anschauung und Begriff vergleichend mal gegenüberstellt und immer mit der Rückspiegelung von dem anderen das jetzige Themensubjekt klarerweise reflektieren kann. Gegenüber dem Begriff, sagen wir bei Kant, jetzt nicht bei Hegel, sondern bei Kant, Anschauung gehört zur Sinnlichkeit, ne? Transzendentale Ästhetik, Sinnlichkeitslehre, ganz am Anfang der Kritik reiner Vernunft, Anschauung, Raum und Zeit ist eine in uns gegebene Anschauung vor jeglichem Diskurs, vor jeglicher Vorstellung, vor jeglicher Aussage. Raum und Zeit gehört zu unserer Anschauung. A priori, so sagt Kant. Demgegenüber ist der Begriff ein paar Stufen weiter, nicht? Also Raum und Zeit liegen unserem Bewusstsein zum Grunde. Aber sobald man zum Fragen beginnt, was ist Raum, was ist Zeit, da kommen wir Schritt für Schritt in den Diskurs, in die Stufe des diskursiven Denkens, ne, hinein. Raum und Zeit, basierend auf Raum und Zeit, kommen wir zu dieser Reflexion, was der Raum überhaupt sei, was die Zeit überhaupt ist. Die Begriffe vom Raum und Zeit. Obwohl Kant schon in der transzendentalen Ästhetik die beiden Kategorien zur Sinnlichkeit, zur Thematik der Sinnlichkeit erledigt hat. Begriffe ist ein solches bei Kant, dass wir ausgehend von der Anschauung in die Vorstellung des Mannigfaltigen hinkommen. Und ausgehend von der Anschauung des Mannigfaltigen kommen wir zu einer Kategorie, eine kategorische klare Aussage, in dem das Wesentlichste des gesprochenen Themensubjekts in einer reinen Formalität abstrahiert ist. Das ist bei Kant die Rede. So, ich wollte nur zeigen, dass ein komparatives Denken nicht nur in dem Kulturenvergleich oder Interkulturalität in dem Horizont liegen bleibt. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige, unentbehrliche Teil zum komparativen Denken. Aber komparatives Denken in jedem Diskurs immer mit dabei sein kann. Also in diesem Sinne wollte ich die kommende Runde so möglichst offen halten und hoffe, dass möglichst viele, so die Interesse genug haben, dazu herankommen können. Und ich bin nie jetzt bisher nicht von dem Thema so weit weggekommen. So, ich markierte ganz am Anfang, unser heutiges Thema ist der Raum und Zeit bei Reininger, bei Nishida. Reininger hat in der Einleitung seines Hauptwerkes Metaphysik der Wirklichkeit. Also das Buch liegt jetzt im Fachbibliothek, Lesesaal. Metaphysik der Wirklichkeit, folgende Position. So, Philosophie ist eine Wissenschaft zum Aufgreifen der Prinzipien der Wahrheit. Das haben wir schon in dem vorangegangenen Buch gesagt. Philosophie ist eine Wissenschaft zum Aufgreifen der Prinzipien der Wahrheit. Zwar beschäftigen sich Einzelwissenschaften auch mit ihren Prinzipien innerhalb ihrer Denkdisziplin. Also Physiker beschäftigen sich auch mit Raum und Zeit, aber durch ganz andere Zugang, durch ganz anderen Zugang. Welche methodischen Vorgänge zum Messen gibt es? Das ist bei Physiker. Ich spreche es möglichst kolloquial, weil ich bin der Meinung, so diese Runde interdisziplinäre Bildung und komparative Philosophie ist für allfällige Interessierte offen. Unabhängig von seiner oder ihrer Grundkenntnis, dann versuche ich manchmal, die höchsten Prinzipien der berühmtesten philosophiegeschichtlichen Denker, Kant oder Hegel, mit einer möglichst kolloquialen Worte Ihnen zu übermitteln. Ja? Also von den fachspezifischen Kennern könnte gesagt werden, dass es zu vereinfacht geworden sei. Aber jede einzelne Schrittsetzung hat Vor- und Nachteile. Wenn ich ja in diesem weiten Feld des komparativen Denkens Kant und Hegel mit einer ganz hohen fachspezifischen Terminologie Ihnen spreche, da würde ja dieser Ort unserer Begegnung erschwert, konfuser. Da möchte ich eher vorgehen, dass ich möglichst verständliche, so, von einer Terminologie unabhängige Worte, das Wichtigste Ihnen übermitteln möchte. Also, Reininger, Physiker haben ganz andere Denkmethoden. Einzelwissenschaftler haben ganz andere Denkmethoden. Ich selbst habe mich mit Physik einige Zeit beschäftigt. Ich bin nicht Physiker, ja, aber habe viele Runde mit einigen Physikern gemeinsam gemacht. Physiker sprechen auch in ihrem Denkhorizont Raum und Zeit. Physikalischer Raum, physikalischer Zeit. Ne? Das ist für Sie, für Physiker, eine unentbehrliche Voraussetzung. Ja, wir Philosophiedenkende oder Geisteswissenschaftler sprechen Raum und Zeit, Physiker sprechen ebenso Raum und Zeit, aber mein Gott, die Bedeutungsinhalte von physikalischem Raum und Zeit und die von Philosophen allgemein, egal Kantianer, egal Heideggerianer, egal Hegelianer, sind von Grund auf ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn Physiker Raum und Zeit ansprechen, dann ist dieses Themensubjekt mit der konkreten Messbarkeit, Messungsmethode gebunden. Das lässt sich gar nicht abtrennen von den physikalischen Gedanken. Oder die Zeit mit den vierdimensionalen Koordinaten, der Rückgang der Zeit mit Minus, ne? Zeichen, mit der Gleichung. Eine Deduktion der Physik lebt auf der Gleichung. Welche erfolgreiche methodische Vorgänge zum Durchführen der Deduktion der vierdimensionalen Raumzeitlichkeit, Einstein zum Beispiel, ein Themensubjekt. Dann ist diese vorausgesetzte Zeitlichkeit und Raumzeitlichkeit wirklich ein spezifisches Phänomen für Physiker, die nicht einfach von allen philosophisch Denkenden eintreten und sofort unmittelbar begreifen können. Und so etwas, diese unausgesprochene Ausgangsdimension zum Beginnen jegliches Denkens, hat Reininger auch mit seinem ganz kolloquialen Wort gezeigt. Das ist eine Voraussetzung für jedes Denken. Physikalisches Denken hat eine solche vorausgesetzte Dimension verbunden mit dem fachspezifisch physikalischen Denkdisziplin, Rechensmethode, Messungsmethode. Und dies darf man in unserer philosophischen Reflexion einmal zum Problem stellen und klarstellen, was für eine vorausgesetzte Dimension hat dieses Denken. Da würde ich sagen, physikalische Voraussetzung Raum und Zeit ist von der des Philosophischen ganz unterschiedlich. Es lässt sich vergleichend darlegen, womit wir unseren Standpunkt Raumzeit klarerweise erkennen und anerkennen können. Ich sagte, so, für Physiker ist die Messungsvorgänge mit ihrer Raum- und Zeitgedanken eng verbunden. Das heißt, sobald ein Messungsvorgang erfolgreich durchgeführt wird, dann ist diese Problematik vom Raum eigentlich nicht mehr brauchbar für ihre weiteren Gedanken durchführen. Die Zeit ebenso. Sobald man einen erfolgreichen Vorgang zum Deduktion einer raumzeitlichen Gleichung finden konnte, dann ist dieser Vorsatz, Voraussetzung der Zeit für die physikalisch Denkenden nicht mehr ganz wichtig. Auch noch ganz Wichtiges, also Einstein hat in seiner Schrift eine in einer Anmerkung eine ganz interessante Aussage gemacht. Er hat über Kant zitiert, ja, aber interpretiert hat er ziemlich falsch. So, Einstein hat jene Stelle von Kant zitiert, die wir vorhin angehört haben. Raum und Zeit, eine reine, gegebene Form zum Anschauen jeglichen Dinges, a priori. So, müssen Sie jetzt das Original hinschauen. Ich habe nicht jetzt das Original Wort für Wort zitiert, sondern nur durch meine möglichst kolloquiale Vorgangsweise die kantische Gesinnung Ihnen zu übermitteln versuchen. Ja? So, Kant hat diese a priorität, a priorisches, gegebenes, vorgegebenes, ja? Betont gesprochen. Da hat Einstein argumentiert. So, das ist ein Blödsinn. Er hat nicht so natürlich geschrieben, aber die Nuance ist ja so. Kant hat einen Irrtum gemacht, weil von Einstein her gesehen ist ein Raum, ja, ist schon eine konkrete Materialität. Also er hat so geschrieben, stellen wir uns eine Box, eine Schachtel vor, ein physikalisches Körper mit physikalisch messbaren Volumen. Ein Volumen, ein messbarer Körper, hat ja Masse, eine Masse, physikalische Masse mit Volumen. Und da ist dieser Raum, physikalischer Raum, schon mit diesem konkreten, realen Präsenzsein, gegenwärtig sein, des physikalischen Dinges, Körpers, eng verbunden. Das lässt sich gar nicht trennen. Wieso lässt sich also physikalischer Körper von dem a priorischen Raum anschauen und so weiter abtrennen? Das ist Blödsinn. So meint Einstein in seiner Schrift über die spezielle Relativitätstheorie. Das ist aber ein typisches Missverständnis von Seiten Physikers. Einstein, ein genialer Physiker, hat aber wahrscheinlich zu wenig philosophische Voraussetzungen über Kant gehabt. Er hat nur vom physikalischen Auge, mit seiner physikalischen Voraussetzung, kantische Passage gesehen und sofort argumentiert. Er hatte sich hineingeschaut mit seiner physikalischen Denkmethode in die kantische Dimension des Denkens und sagt plötzlich, eine Räumlichkeit, Raum ist für ihn eine konkrete Räumlichkeit, eine, also Gegebensein eines Körpers oder Aufstellen eines Körpers zum Messen. Ein Ding, ein Box, ein Schachtel hat ihre Räumlichkeit mit ihrem real physikalisch seienden Masse. Körper, Volumen. Wieso kann das ein Raum ein a priorisches Ding sein? So ungefähr, ja. Da können wir jetzt vergleichen. Kantische Position und Einsteinsche Position. Ich möchte wieder ganz kolloquial sagen, für Einstein war der Raum die Räumlichkeit, physikalische Räumlichkeit. Ganz konkret, diese Räumlichkeit ist immer ein Körper, die außerhalb von uns gegeben oder vorhanden ist, zum Zweck des Messens. Zum Zweck des Messens, Messresultate werden in Kalkulation gesetzt werden, zum Aufbau der physikalischen Deduktion mit Gleichung. Dann ist diese physikalische Anschauungsweise, Raum, Zeit und so weiter, vom Anfang an in der Voraussetzung fix gebunden mit dieser Messungsprozess, mathematische Deduktion. Und dieser Raum ist immer außerhalb von uns. Außerhalb von uns. Wenn auch Physiker unseren Körper messen werden. Ja, ein Physiker misst sich selber seine eigene Körperlichkeit, Proportion der Glieder und so weiter. Trotzdem, die Körperlichkeit vom Physiker sowieso ist als Objekt gesehen. Nicht für seinen Anteil seines Bewusstseins, sondern ein Objekt. Ganz egal, ob dieser Körper also zu meinem eigenen Leben gehöre oder ganz andere fremde Körper, ist egal. Das ist bei Physik. So, der Fokus zum Hinschauen, Anschauen ist auf Körperlichkeit, Messwerkheit. Außenseitige Dinge, die verobjektiviert wird. Das ist bei Physiker eine Voraussetzung, die gar nicht ausgesprochen war, weil so allgemein verständlich sei für Physiker. Ja? Und selber, die Physiker selber haben darüber nicht reflektiert, so wie Einstein. So wie Einstein. Dagegen, Philosophie. Kant sagte, ich wiederhole, Raum und Zeit ist eine reine Form der Anschauung a priori. Reine Form der Anschauung a priori. Und diese reine, das heißt noch nicht von jeglicher empirischen Erfahrungseinheiten vermischt worden ist, ist eine vorausgesetzte Ausgangsposition zum Beginn jeglicher Anschauung. Da kommt uns schon langsam klar, dass der Fokus bei Kant gar nicht zu den gegenständlichen Dingen in der Außenwelt, sondern umgekehrt. Raum, Zeit, diese Grundrahmenbedingung gehört in unserem Bewusstsein. Nicht nach dem außenstehenden Ding, Körper, Masse, sondern unser Bewusstseinsstruktur zum Beginnen jeglicher Vorstellung, jeglicher Anschauung. Auch wenn wir noch nicht dazu kommen werden, auch wenn wir gar nicht über den Raum oder über die Zeit ja, und ihre Rahmenbedingungen als solche mitdenken, sind die beiden Dinge, Raum und Zeit, schon im Bewusstsein unserer selbst vorhanden, gegeben, unabhängig von jeglicher Erfahrung. Da ist ja klar, dass Einstein in einen Irrtum gegangen ist. Kantische Raum und Zeit ist die Bewusstseinsstruktur unserer selbst. Da ist der thematische Gegenstand ganz anderes als ein physikalisch seiender Körper. Bei Einstein hingegen wurde physikalische Körperlichkeit, seine Messbarkeit, Volumen, gezeigt und das hat Einstein als Physiker zu sein mit Raum und Zeit verwechselt. Also ich wollte damit zeigen, einerseits Reininger, dass er jegliche Voraussetzung zum Beginnen des philosophischen Diskurses mal bezweifeln, bedenken und zu einer klaren Reflexion aufbringen kann. Und andererseits von mir aus, da ist hier ein komparatives Denken, vergleichendes Denken, eine Denkmethode, womit man sogar analytisch ja, jede vorausgesetzte Dimension klarerweise gegenüberstellt. Sie vergleicht und mal eine Abgrenzung machen dürfte, womit man nicht in eine gemischte Dimension zur Verwobenheit mannigfaltiger Anschauungen, mannigfaltiger Begrifflichkeiten hineinkommen sollte. So Reininger'sche Position, dass jede Voraussetzung, jetzt sagen wir nicht Physik, ohne Physiker, ja, sondern nur Philosophen, jede philosophiegeschichtliche vorausgesetzte Dimension hat eine eigene Orientierung, wovon aus das ganze Denken strukturell oder systematisch sich zur Vollendung entwickeln kann. Und diese Voraussetzung wird zwar zur Sprache gebracht, so wie kartesisches Cogito. Es wird zur Sprache gebracht, aber sobald der Autor, zum Beispiel Descartes, ja, dieses Cogito feststellen konnte, für sich selber, nach seinem langen Zweifeln, hat er sich überzeugen können, das, dieses Cogito, ergo sum, ich bin denkend, ich bin ein denkendes Wesen. Ein unbezweifelbares Prinzip zum Diskursieren, Präzisieren aller Dinge sein kann. Dann hört Descartes selber die weitere Denkweise, ein weiteres Denken über das Cogito, weil ihm ist Cogito sozusagen ein plausibel gewordenes Prinzip, woran er nicht mehr weiter zweifeln zu brauchen. Aber Reininger meint, eine solche vorausgesetzte Dimension dürfen wir noch einmal bezweifeln. Und egal, ob man zum Affirmation, zum Cartesius kommen oder eher mit Zweifel, mit Negation kommen, das ist sozusagen eine prozesshafte Dimension des philosophischen Denkens. Philosophie beschäftigt sich mit jeglicher Ausgangsposition zum Konstruieren eines Denkens. Dafür darf der Philosoph selber auf seinen eigenen Standort kritisch reflexiv nachdenken. Und wenn er trotz allem beweisen konnte, dass dieses Prinzip als Ausgangsposition unbezweifelbar, unwiderlegbar ist, dann können wir schon weitergehen. Und dann ist diese Ausgangsposition der Philosophie, Reininger sagt so, nicht mit einer spezifischen instrumentaltechnischen Denkweise gebunden. Im Unterschied zum Einzelwissenschaft, zum Physik, Chemie oder Medizin ist Philosophie eine voraussetzungsfreie Wissenschaft. Nur das Denken braucht man. Dieses unerhörte Denken ist sozusagen ein unentbehrlicher Modus zum Philosophieren, aber außer dieses braucht man keine besondere instrumentalistische oder technische Material, technisches Apparat zum Denken notwendig. In diesem Sinne hat Reininger die voraussetzungslose Wissenschaft in zweierlei Hinsicht gesprochen. Voraussetzungslose Wissenschaft. Die eine Bedeutung ist schon gesagt worden, dass philosophisches Denken nicht mit irgendeinem fachspezifischen instrumentalen Denken gebunden sei. Und zweitens ist diese Voraussetzungsfreiheit, Voraussetzungslosigkeit, kommt davon aus, dass wir als Philosoph zu sein, jede Ausgangsposition zum kritischen und reflexiven Denken aussetzen dürfen, sie überprüfen und dann zur Überzeugung kommen können. Dieses Prinzip ist bezweifelt, hundertfach. Aber trotzdem kommen wir dazu, dass es richtig, allgemein gültig ist. Dann ist diese Ausgangsposition frei von jeglicher Voraussetzung. So, damit kann diese Position zum allerersten Ausgangspunkt, Ausgangsdimension, zur allerersten Ausgangsdimension des Denkens gesetzt werden. Das ist bei Reininger. Und was für eine solche Prinzip hat Reininger selber gefunden zum Konstruieren seines eigenen philosophischen Denkens? Dann hat Reininger folgende Position aufstellen können. Er ist Kant-Kenner. Also Raum, Zeit, das ist unbezweifelbar seiende Grundelement. Aber dieser Raum, Zeit, ja, wird stets von unserem Ich aus hieß bei Reininger eine psychophysisches, ein komplexes Mischwesen, psychophysisches Dasein, Leib, das Ich als Leib, nicht jene reine transzendental-logische Formalität wie Kant, ne? Sondern dieses Ich da, unser Ich-Leib, ist befindlich oder umgeben vom Raum und Zeit. Diese Ausgangsposition lässt sich nicht widerlegen. Lässt sich nicht widerlegen. Sagen wir, bei mehrfach bezweifeln. Dieses Ergo ist problematisch. So Kant sagte zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft bestimmte Stelle, dass dieses Denkend bin ich, das kann man schon bejahen. Ne? Aber ob dieses Denkend anwesend sei, als eine Ursache, ja? Begründung der Kausalität der Existenz des Ich überhaupt gelten kann. Das ist fraglich. Das war Kant. Existieren. Das ist ein anderer Begriff. Sag mal, das ist nicht Kant, ja, sondern ich frage einfach. Nur denkend bin ich. Ergo. Bin ich ein Sein, ein Sein. Bin ich seiend, bin ich existierend. Dann was macht man, wenn dieses Ich im Schlaf befindlich ist? Wenn dieses Ich ohnmächtig geworden wäre? Kann man nicht sagen, dass dieses Ich verschwindend sein könne. Eine solche Diskurs hat also Kyoto-Philosoph gemacht. Ergo, das Ergo wurde von Kant bezweifelt. Hatte auch eine solche Frage aufgeworfen. Warum ergo? Die Zeit verschwindet. Die Zeit geht vorwärts, aber verschwindet in das Vergangene. Dann kann man auch sagen, dass dieses Ich verschwindend hier befindlich ist. Also er wollte betonen, dass dieses Denkendes, ich bin denkend da, lässt sich nicht unmittelbar in einem Zug mit dem weiteren Grundbegriff des Existierens angekoppelt werden kann oder dürfte. Näheres kann man im Seminar sprechen. Also dieses Ergo, ja, war sehr, sehr problematisch gewesen. Bei Husserl war auch dieser Stelle in Frage gestellt. Husserl meinte, oh, das ist ja eine reine psychologische, subjektive Annahme der Person Descartes. Ja. Das ist eine Erfahrung gewesen, eine psychologische Erfahrung und seine innerzeitliches Bewusstsein. Ne. Aber er hat einfach, also Descartes hat einfach seine personale Erfahrung ohne diskursiven Denkvorgänge sofort zum allgemeinsten Prinzip hingestellt. Und das ist tatsächlich so, wenn man Originales und die deutsche Übersetzung Discours de la Méthode liest jene Stelle, quatrième partie, viertes Kapitel, dann ist Descartes nach diesem Hochstellen, nach dieser Entdeckung dieses Prinzips ganz gelassen. Und er hat sofort gefolgert, dass ich dieses Prinzip entdecken konnte. Cogito ergo sum. Tausendfache andere Dinge kann ich bezweifeln, aber dieses Ding, ich bin denkend da, das lässt sich gar nicht bezweifeln. Und von woher kommt dieses rationale Denken in unserem Menschsein? Da sagt Descartes, trotz dieses Skeptizismus, interessanterweise, einen Anschlusspunkt zum Dieu, Gott, gefunden. Gott hat uns unsere Ratio gegeben. Gott hat uns die Ratio gegeben. Und wir sind zusammengehörig mit dieser Ratio zu dem allumfassenden Wissenden. Da ist Descartes sozusagen sehr gelassen. So, ab der zweiten Hälfte von Quatrième Partie, vierten Kapitel, Diskurs der Methode, wird die Redewendung, Sprechweise von Descartes, sehr aufgelockt. Sobald er dieses Prinzip gefunden hat, ist er überzeugt, hat er sich überzeugen können, damit kann ich jegliche Dinge, jegliche bezweifelbare Dinge der ganzen Welt deduktiv operieren, behandeln. So, Descartes als Mathematiker. So, ähnlich wie wir mit der klassischen euklidischen Geometrie, ja? Also, verschiedene seiende Dinge geometrisch abstrahieren und verschiedene Beweise durchführen können. Da gelten diese euklidische geometrische Grundsätze sozusagen ein unentbehrliches Zeug, unentbehrliches Prinzip zum Operieren aller Dinge. Und Descartes hat sich daran angeschlossen, ähnlich wie die euklidische geometrische Prinzipien, haben wir diesen Grundsatz aufdecken können. Damit können wir unseren Diskurs unbezweifelbar, ohne Zweifel, beginnen. Das ist jetzt nicht so bei verschiedenen Denkern in Frage gestellt, diese Ergo-Teil. Das ist problematisch. Da Reininger'sche Position war so, sobald es mit einem Denken, mit einem Denkvorgang oder Denkgrundsatz zu tun hat, dann kommt eine Reihe der Query, Bezweifelung, Fragestellung, sobald es mit einem Denken, Denkinhalte zu tun hat, sobald man sich daran stößt, kommt immer eine Reihe von argumentativen Gedanken, worüber man wirklich stundenlang oder jahrelang diskutieren kann. Und das ist nicht falsch. Sobald man an irgendeine Aussage, irgendeine Stelle, ja, im Beleg der historisch-philosophischen Schrift stößt, je mehr, je berühmter der Denker ist, umso mehrfacher ist die Interpretation der einzelnen Begrifflichkeit, sagen wir ganz einfach, Begriff bei Hegel. Das ist trotz aller geschichtlichen gemeinsamen Linie zwischen Kant und Hegel tausendfach unterschiedlich. Und darüber kann man streiten. Und in der Weise kommt die philosophische Diskussion nie zum Ende. Das ist zwar die Stärke der Philosophie, aber macht manchmal eine Verwobenheit aus. Also Reininger zeigt eben diese heikle Moment. Einerseits ist das eine Stärke der Philosophie, nicht? Dass wir voraussetzungslos, wirklich unmittelbar mit unserer Freiheit, mit unserem Denkvermögen mannigfaltige Dinge hinschauen und eines bestimmtes Thema hiervon zum Diskurs bringen können und daran unerhörte Diskussion. Das ist ja eine Stärke der Philosophie, aber auf der anderen Seite kann man daran unbegrenzt zweifeln. Unbegrenzt zweifeln. Es gibt auch Diskussionen, für die viele Worte gesprochen werden, viele Worte verbraucht werden, aber zu wenig plausibel, letzten Endes zu wenig plausibel davon geworden sei. Solche Diskussionsrunde gibt es eben bei Philosophen sehr viele, weil es sich um das Denken handelt. Jeder denkt mit der eigenen Wortverwendung, eigene Satzaussageweise, innerhalb der Hegelianer ebenso. Da ist ein Wortstreit, ein Streit um einzelnes Wort immer möglich, wovon aus vielen Wörtern verbraucht werden, indem nichts plausibel, nichts Neues, nichts weiteres vorkommt. Dann hat Reininger plausiblerweise gesagt, solange es um das Denken, Denkinhalt geht, solange es sich darum handelt, dann kommt immer wieder unterschiedliche Sichtweise. Ich sage es eher, point de vue. Viewpoint. Ob man in den Hegelschen Diskurs am ehesten die kantische Einflüsse, reine Deduktion der Verstandesbegriffe zum Zentrum stellt. Oder ob man bei dem Hegel die höchste Stelle seines absoluten Wissens, das Ich, ein allgemeines Ich, das die begriffene Wesensinhalte, ja, so für sich als Ganzes aufnimmt, sodass das ganze Ich mit dieser Begrifflichkeit, also mit dem insgesamt Denkresultat Hegels, Seinslogik, Wesenslogik und Begriffslogik, überhaupt sich manifestiert als eine dialektisch tätige Vernunft. Also dann kommt zu einem bestimmten Terminus von Hegel, Begriff, zweier unterschiedliche Denkdimensionen. Ein historischer Denker-Team, Denkschule, betont die unübersehbare Voraussetzung der kantischen Transzendentalität, Transzendentalismus bei Hegel. Die andere betont die Originalität des Hegels, dass Hegel sehr weit von Kant weggekommen ist und eine völlig eigenständige Begrifflichkeit, Philosophie der dialektischen Begriffe aufgestellt hat. So, allein von diesem Ausgangspunkt Begriffe kann eine unerhörte Diskussion zum Teil, also ohne Ertrag, unendlich sich entwickeln. Da ist die Reininger'sche Position, so trotz seiner Kenntnis zu Kant und Hegel, ganz anderes. So, ich habe vorhin genannt, in der vorangegangenen Woche sagte ich, dass Reininger sozusagen an den Tangenten der phänomenologischen Denkern und transzendentalen Idealismus seine eigenen Denksysteme versucht habe zum Aufbauen. Da hat Reininger eine einfachste Wirklichkeit aufgedeckt. Er hat eine einfachste Wirklichkeit aufgedeckt und das ist sehr, sozusagen sehr einfach, eine einfache Wort, aber dessen Bedeutungsinhalte sehr vielfältig ist. Ich im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt. Also dieses Ich bei Reininger befindet sich mit dem Query, Bezweifeln allfälliger Prinzipien. Descartes kann bezweifelt werden. Über Kant, Hegel kann man, über die Einflüsse von Kant auf Hegel kann auch tausendmal Wort sprechen, bezweifeln. Aber dieses Urwirklichkeit, dass der Denkende sich in Raum und Zeit befindlich ist, mit Query, aber doch dieses Erleben.
Das hat Gott erleben. Ich erlebe. Ich bin mit dem Zweifel da.
Sie sind im Zweifel da. Sie sind mit diesem Zweifel in Raum und in Zeit befindlich. Und zwar mit ihrem konkreten Leibhaftigkeit des Daseins. Ob das existiert oder nicht, ja? Ist diese Befindlichkeit immer da, am ganz Anfang jeglichen Diskurses. Das hat Reininger mit seinem ureigenen Wort gesagt, ich als Erlebnis. Betrachtet man die Zeit, die Zeit geht voran. Ne? Ich habe öfters gesagt, der Augenblick, der nächste Augenblick, der weitere Augenblick, lauter Augenblicke, die sind verfließen, zu vergehen. Ob dieser Augenblick stillsteht oder sich stets in Bewegung befindlich ist, darüber kann man schon denken, ne? Ob die Zeit stillsteht oder beweglich ist. Da kann man wieder eine Reihe von wortwörtlichen Haarspalterei auch als solche machen. Aber diese Urwirklichkeit, dass ich mit diesem Query im Jetzt und Hier befindlich ist und dass dieser Strom der Zeit stets unser Denken begleiten kann, das ist eine Urwirklichkeit. Daran kann man nicht zweifeln. Ich als Erlebnis, ich als psychophysischer Zusammenhang, ich als raumzeitliche Befindlichkeit im Hier und Jetzt. Das ist sozusagen bei Reininger eine allererste Ausgangsposition. Und ich komme schnell zum Nichter. Ich sagte vorhin, Nichter hatte einen solchen, so tausendfach also konflikthafte Auseinandersetzung mit den Prinzipien jeglichen westlichen Denker gemacht. Er hat auch an Cartesius bezweifelt, Verschiedene Denker, Prinzipien sind Gegenstände seines Diskurses. Und letztlich hat Nishida, so wie Reininger, dieses urwirkliche, faktische aufgegriffen. Das ist klarerweise ich erfahre, dass man über die Zeit oder über den Raum einen Zweifel aufstellt. Zweifel kann man ruhig tausendfach stellen, aber dieses Erfahren, also für Nishida ist das Denken eine Art der Tätigkeit. Das ist wirklich eine kulturell vorausgesetzter Unterschied, den man vielleicht jetzt betont sprechen kann, das Denken, ja, das ist eine Art des Aktus, eine Art der Erfahrung, Denken, als eine intellektuelle Erfahrung. Also aufstehen, in die Universität gehen, frühstücken, das ist ein realontischer Aktus, ja, aber das darf man auch nicht trivialisieren. Trivialisieren. Wie wir am Anfang heute kennengelernt haben, ist dieser alltägliche Hedra, Basho, Nishidas Horizont, das ist sozusagen eine Ausgangsdimension zum Hochentwickeln oder Hochladen mannigfaltiger diskursiven Denken. Alltäglichkeit, Leibhaftigkeit, Wirklichkeit, Realität, das sind lauter Elemente der Ausgangsdimension jeglichen philosophischen Denkens. Erfahren, ich erfahre. Das lässt sich nicht widerlegen. Und ich komme jetzt schnell.
für eine Raum- und Zeitverständnis nicht gehabt hatte.
Dann möchte ich am kürzesten darauf hinweisen, in meiner Buch Aktualität der Philosophie habe ich das Schema von Nishida wiedergegeben, wo er über Raum und Zeit gesprochen hat. Und in der neu erschienenen Monographie Kyoto Schule Zen und Heidegger, auch im ersten Teil, Kapitel 7, befindet sich dieses Schema von Nishida. So, Nishida hat Raum und Zeit nicht wie bei Kant gegebene Formalität der Anschauung a priori herausgesetzt, sondern so wie bei Reininger, ja, als er unsere Befindlichkeit mit unserer Leibhaftigkeit zum Vordergrund seines Ausgangspunktes gesetzt hat, ist Nishida, für Nishida, unsere Befindlichkeit in dieser Realwelt nicht abgehoben auf jegliche diskursive Denkstufe, sondern eine Urwirklichkeit, eine unmittelbar gegebene Urwirklichkeit. Das ist die Ausgangsposition. Und dazu sage ich, wegen dieser Bezugnahme auf Realität, auf das Ich erfahre, auf die ontische Leibhaftigkeit, kann eigentlich jeder Interessierte am Ortsgedanken, nicht das, daran beteiligen. So, Nishida meint, Kant hat klarerweise analytisch Raum und Zeit abstrahiert. Die beiden sind im Zusammenhang, aber Raum lässt sich nicht mit der Zeit verwechselt werden. Die Zeit ebenso nicht. Physikalisch gesehen ist der Raum der Abstand zwischen zwei Körpern, zwei Körperlichkeiten. Zwei Körper sind in einem Raum. Ne? Und der Raumbegriff entsteht davon, dass ein Körper außerhalb von ihm einen weiteren Körper hat. Da hat man jetzt einen Abstand zwischen dem Körper A und Körper B. Das lässt sich messen. Und Zeit entsteht erst, wenn eine physikalisch Seiende eine Bewegung macht. Eine Ortsbewegung. Dass die Sonne am Himmel von einem messbaren Punkt auf einen weiteren sich bewegt. So schaut aus, ne? So schaut aus. Raum lässt sich nicht mit der Zeit verwechseln, die Zeit ebenso. Aber Nishida meint, das ist vielleicht nicht so, sagt er. Weil für Nishida Zeitraum sind gegeben. Nicht wir haben Raum und Zeit, Zeitraum selber geschaffen. Die Begrifflichkeit von Räumlichkeit, Begrifflichkeit von Zeitlichkeit können wir unbegrenzt schaffen in unserem produktiven Bewusstsein. Aber diese Wirklichkeit, diese Urwirklichkeit vom räumlichen Seienden und zeitlich Seienden sind nicht von uns aus selber produziert worden. Damit hat Nishida folgende Denkkonstruktion aufgestellt. Raumzeitlich seiende Dinge lassen uns sehen. Sie lassen uns sehen, wie sie sind. Die Dinge kommen uns entgegen und lassen uns sehen, wie sie sind. Diese Sichtweise ist sehr, sehr wichtig zum Verstehen der Denkschule der Kyoto-Richtung. Und da ist ja so hier keine starre Abgrenzung zwischen dem sehenden Ich, denkenden Ich und der raumzeitlich seienden Dinge, sondern die beiden sind in einer gegenseitigen Verschmelzung. Das ist wahrscheinlich die verständlichste Darstellungsweise. Wenn man jetzt gegenseitige Vermittlung spricht, dann ist schon ein bisschen hegelianisch. Aber gegenseitige Verschmelzung, ja? Das heißt, für Nichter ist ja so, wenn wir diesen Tisch für Sie auf diesen unmittelbar seienden Tisch aus Holz oder aus Materie hinschauen, dann ist diese Befindlichkeit, dieses Tisch zu sein, ja, nicht getrennt gedacht werden in die Räumlichkeit und in die Zeitlichkeit. Wenn wir davon eine Analyse machen, analytisches Denken davon ableiten, dann ist schon möglich. Zeitliche Faktor, räumliche Faktor, Vektor sowieso, vektoriale Richtung sowieso, das lässt sich schon aussagen und präzisieren. Aber für Nishida ist ja der Ort, diese Befindlichkeit für Sie mit diesem Tisch oder für den Tisch mit Ihnen eine Urwirklichkeit. Und von da an spricht Nishida, vertritt Nishida seine eigene Raumzeittheorie. Und da hat Nishida selber ein ureigenes Schema. Das werden Sie am besten in der Bibliothek, in der Aktualität der Philosophie hinschauen. So, die vertikale Achse als Zeit und horizontale Fläche als Raum. Schematisiert oder symbolisiert hat Nishida dieses Urwirkliche, dass wir ein Ding sehen. Das Ding lässt sich uns sehen, was es ist. Und da sagt Nishida, Zeit und Raum sind in einer gegenseitigen Verschmelzung. Wo wir über die Zeit sprechen, dann ist immer dieses seiende Dinge. Ich erfahre, ich erfahre, ich sehe, ich meine, ich tue. Und wobei dieses Ding, das was von mir gesehen wird, das was von Ihnen gesehen wird, auch sich mitbetätigt. Das Ding betätigt sich mit. Nicht nur, dass wir diesen Tisch aufgreifen, nicht, dass wir diesen Tisch benutzen, sondern Tisch lässt uns schreiben, eine Mitschrift zu schaffen. Eine Zeit, eine reine Zeit, a priorische Zeit, ist nur in der Kategorie transzendentale Sinnlichkeitslehre ganz möglich. Für uns ist aber diese konkrete Befindlichkeit, dieses gegenständliche Raumzeitlichkeit wichtig. Dann ist diese Zeit mit der Gegensatzfaktor Raum begleitet worden. Und wenn wir jetzt über Raum sprechen, Raum ist wieder begleitet worden von seinem Gegensatzfaktor. Daher hat er mit dem strichierten Linie immer einen Gegensatz angesprochen. Wo die Zeit die Rede ist, ist diese Zeit begleitet, ja. Die Zeit ist ja begleitet worden von der Raumzeitlichkeit. Und wo wir über den Raum sprechen, dieser Raum ist nicht allein bestehend, sondern begleitet von dem Zeitraum. Und er hat hier
ganz egal, ja, Fokus.
Dieser Fokus ist ja unser Sehen, unser Ich, aber nicht individuell, ne? Sondern allfällige Ich können diese Struktur immer haben oder begleitet von dieser Struktur können wir verschiedene Dinge mal erleben, erfahren.
Fokus. Jetzt hier. Ich hier jetzt.
Der Augenblick, physikalisch gemessen, ein bestimmter Zeitpunkt, aber dieser Augenblick, wo wir jetzt in Raum und Zeit befindlich sind, indem wir allfällige Dinge bezweifeln können, diese Befindlichkeit ist aber unveränderlich. Unveränderlich. Das ist eben das, was Reininger gezeigt hat. Das Ich kann tausendfach Diskursthemen im Bewusstsein seiner selbst vollbelegen. Er hat so etwas immer halten, aber das Urwirkliche, dieses Urwirkliche, ich als leibhaftes Dasein, ich in Raum, ich in der Zeit, in dem, dass ich eine Urwirklichkeit erlebt, Ich-Erlebnis, sagt Reininger, Ich-Erlebnis. Und nicht da, sagt dieses Dörrjahr, ich hier, jetzt, das bleibt trotz aller unterschiedlichen Denkmethoden, trotz unterschiedlicher Zugehörigkeit der philosophie-geschichtlichen Schule, bleibt dieses Urfaktum, ich hier, jetzt. Dann hat er so folgenden Gesichtspunkt markant gemacht, das Hier und das Jetzt und unser Sehen. Ich erfahre. Die drei Dinge, ja, sind zwar in einer gegenseitigen Verschmelzung, das Hier und das Jetzt. Analytisch gesehen gehört das Hier zur Räumlichkeit, die Zeit zur Zeitlichkeit und das Ich, Bewusstseinsgrundlage. Die drei Dinge sind im Durchdenken, präzisieren, die drei ganz getrennten Kategorien. Unterschiedliche Dinge, wirklich unterschiedlich. Zeit und Raum dürfen nicht vertauscht werden. Aber trotzdem kommen die drei Dinge zum Urwirklichen zusammen. Und Zeitliches, Räumliches und dieses Ich, also ich hier, jetzt, macht ein Kontinuum aus. Eine Einheit. Gegenseitige Verschmelzung, eine Einheit, aber eine Dreieinheit. Eine Dreieinheit aus. Und dann sagt er mir da, im Unterschied zu Reininger, folgendes. Wahrscheinlich das nächste Thema, aber eine Anklinge. Ich möchte es anklingen lassen. Weil diese widersprüchliche Identität, das ist für die europäische, reine europäische Philosophiegeschichte und Kenner ein fremdes Wort. Ja? Aber das macht bei Nietzsche das sozusagen eine Ausgangsposition seines Denkens. So, Raum lässt sich nicht mit der Zeit identifizieren, analytisch gesehen nicht identifizieren. Und Zeit ebenso. Und unser Ich lässt sich nicht im kantischen Sinne mit Raum und mit der Zeit vereinigen. Aber trotzdem, im Urwirklichen sind wir mit Räumlichen hier und mit dem Zeitlichen jetzt immer in einem gegenseitigen Zusammenhang. Drei unterschiedliche Dinge, drei unterschiedliche. Zeit ist mit sich selbst identisch. Raum ist mit sich selbst identisch. Es gibt sozusagen hier drei Selbste. als Ich und Zeit als Zeit und Raum als Raum drei Dinge kommen zusammen und gestalten interessanterweise einen Ort zum Urwirklichen. Das hat mich da auf einen Wort absolut widersprüchliche Identität oder Selbstidentität. Zeit als Selbst, Raum als Selbst, Ich als Selbst, aber die drei Dinge sind in unserem raumzeitlichen Erfahren, ich erfahre, in einem und macht eine ganz konkrete, urwirkliche Faktum aus. Darin sind dreier Selbst, ne? Zeit selbst, Raum selbst, ich selbst, zwar analytisch schon präzisierbar, voneinander abgrenzbar, aber doch im Urwirklichen kommen die dreier Dinge zusammen. Dadurch absolut widersprüchliche Selbstidentität. Eine ureigener Terminus. Und diesen Terminus würde wahrscheinlich in der nächsten Woche Mittwoch der Mitreferent, Kommentator Auinger von seiner Sicht aus Hegel-Studien sprechen. Ja? Ich habe heute ein bisschen zu lang geredet, aber kann man nichts machen. Wir haben noch einmal vor den Ostern. Ja? Und dann kommen Osterferien. Ich sage zeitig, 17. April muss ich leider die Stunde ausfahren lassen, weil ich in der Pädagogischen Hochschule ein ganztägiges Seminar halten muss. 17. fällt aus, muss man nur zeitig sagen, weil 17. sei wahrscheinlich der erste Termin, ne, nach dem Ostern. Ja, soweit für die heutige Abschnitte ist genügt. Ja? Muss man nur kurz Verständnis fragen vielleicht. Wenn jetzt nichts Besonderes vorkommt, eine nähere Frage, ja, können wir am Nachmittag im Seminar behandeln. In der nächsten Woche werde ich das Urerlebnis, ja, von Freilinger und ein ähnliches Phänomen bei Dichter sprechen. Gut, dann danke Ihnen für Ihr Verständnis, ja, und für Ihre Aufmerksamkeit.